Erfahrungen sprechen. Wie macht man Gottes Erfahrung? Wie begegnet man Gott? Und ein Weg ist Anbetung. Ein Weg ist Anbetung. Anbetung ist so ein komplexes Thema, da reicht uns ein Seminar nicht und zwei Abende nicht und eine ganze Woche würde nicht reichen. Was ist Anbetung? Weißt du, der Thomas, als er zu Jesus kommt und seine Finger in seine Wunden legt, fällt er zu Boden und sagt, mein Herr und mein Gott, wenn du Gott begegnest, wenn du Gott berührst, dann betest du ihn an. Dem Thomas ist diese leibliche Berührung zum Herrn Jesus verloren gegangen und er sagte, ich glaube nur, was ich sehe, ich glaube nur, was ich spüre, ich glaube das, was ich erlebe. Und als er Jesus berührte, er sagt, mein Herr und mein Gott. Wenn du einmal Gott berührt hast und Gott erlebt hast, dann kannst du anbeten. Da brauchst du gar nicht üben. Da sprudelt es, da fließt es aus deinem Herzen so einfach heraus. Wie kommt man zu Gottes Erfahrungen? Das ist mein Thema. Wie macht man Erlebnisse? Wie erlebt man was? Und es ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Du musst nur aufbrechen. Du musst nur was unternehmen und dann erlebst du. Du musst ein paar Schritte nach vorne tun, mal ins Wasser fallen. Da weißt du, wie das Wasser ist. Kalt oder heiß oder nass. Und das merkst du ganz schnell. Du musst nur einen Schritt nach vorne tun. Aus dir rausgehen. Dann machst du Erlebnisse. Aber bevor ich über die Erlebnisse spreche, möchte ich dich herzlich einladen für morgen früh. Morgen früh werde ich über den Jeremia sprechen, wenn in einem das Feuer brennt. Weißt du, wenn du einmal Feuer fängst, dann kannst du nicht mehr still sein. Und wenn es in deinen Gebeinen dieses Feuer brennt, dann sagt dieser Jeremia, ich kann es nicht lassen. Ich will aufhören, aber ich kann es nicht, weil das Feuer stärker ist. Das Feuer Gottes ist stärker als alle Gefühle, stärker als die Umstände ringsherum. Das Feuer brennt. Es brennt in unserem Herzen. Und so, wenn das Feuer in deinem Herzen brennt, dann bist du zu allem fähig. Letzten Sonntag oder letzte Woche habe ich über das Feuer gesprochen, das richtet oder das verbrennt und das alles durchs Feuer gehen muss. Aber stell mal vor, du bist selbst das Mal im Feuer. Und das Feuer ist in dir und aus dir sprudelt und fließt. Und dann am Mittwoch werden wir weiter fortfahren, Mittwoch werden wir darüber sprechen, warum fühlt man nicht immer den Heiligen Geist? Warum fühlt man nicht immer den Heiligen Geist? Viele möchten den Heiligen Geist von morgens früh bis abends spät führen, aber manchmal fühlst du nichts. Und wie heißt es? Gott lässt uns auch manchmal warten. Und da betet der Beter, und wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, ich bleibe dennoch bei dir. Ich bleibe dennoch. Weißt du, wir sind keine Gefühlschristen. Ich möchte etwas gegen die Gefühlschristen sagen, die immer was fühlen müssen. Ich fühle nicht. Ich weiß, dass mein Jesus in mir ist. Ich weiß, dass das Feuer in mir ist. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich muss nicht immer, was fühlst du jetzt? Manchmal fühle ich Gänsehaut, aber das ist nicht der Heilige Geist. Weißt du, der Heilige Geist ist nicht immer Gänsehaut und der Heilige Geist ist nicht so Wärme oder sonst noch was. Weißt du, man muss nicht immer fühlen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich lebe vom Kopf her und nicht von den Füßen. Was fühlst du? So, ich werde über das Gefühl einiges sagen, da bist du herzlich eingeladen, und das anzuhören, dann werde ich am nächsten Freitag, alle Nachfolger Jesu haben eine Berufung. Du sagst, ja, ich weiß nicht, was ich soll. Was ist meine Berufung? Wozu bin ich da? Ich werde über die Berufung sprechen. Jedes Kind Gottes hat eine Berufung. Und weißt du welche? Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Da brauchst du keine extra Sonderoffenbarung, um das Zeugnis weiterzugeben. Du hast den Heiligen Geist und jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist. Wir haben eine Berufung. Natürlich gibt es spezielle Berufungen. Nicht jeder muss da nach Afrika gehen heute oder nach Asien oder irgendwie ein Waisenhaus aufbauen oder irgendwas was Außergewöhnliches tun. Da gibt es spezielle Berufungen. Der eine zum Lehren, der andere zum Gemeindengründen, der andere zum Singen, zum Anbeten. Wir haben da spezielle Berufungen. Aber wir haben alle einen Auftrag, geht hin in alle Welt. Geht hin in alle Welt. Ihr werdet über diese allgemeine Berufung sprechen. Alle Nachfolger Jesu haben eine Berufung. Nächsten Samstag werden wir über die Wiederkunft Jesu noch sprechen. Was muss noch passieren, bevor Jesus wiederkommt? Was glaubst du, was da passieren muss? Weißt du, nicht die Erweckung und nicht, dass Israel entsteht oder sonst noch irgendetwas, dass die Juden nach Israel gehen. Das kannst du alles vergessen. Wahrscheinlich werden die Juden nochmals alle in alle Welt zerstreut werden. Das wird noch kommen als nächstes und so weiter. Da wird eine ganze große Katastrophe sein. Aber was muss noch passieren, bevor Jesus kommt? Abfall. Die werden abfallen vom Glauben. Das wird kommen. Und das ist das sichere Endzeitzeichen. Da wirst du das Wort Gottes suchen und kaum mehr finden. Es wird so viel Religion sein, da wird der Antichrist sein. Also der Abfall wird kommen. Und die meisten Leute, die dann sagen, Erweckung wird kommen. Nein, Erweckung wird nicht kommen. Der Abfall wird kommen. Und dann, erst wenn der Herr Jesus kommt, der Ton der Posaune erschallt, dann werden die Gräber sich öffnen. Dann werden die Toten auferstehen. Und das wird eine gewaltige Erweckung geben. Die größte Erweckung aller Zeiten. Und alle Augen werden ihn sehen und alle Knie werden sich vor ihm beugen und werden ihn Herrn bekennen. Das wird was Gewaltiges sein. Aber zuerst kommt der Abfall. So, das nur nebenbei. So, ich lade euch ein, hört euch diese Predigten im Internet an oder auf CD, kauft und gibt weiter, lasst das Wort Gottes weiterwirken. Ich bin immer so dankbar, dass wir so viele Hörer haben. Ich habe noch nicht Amen gesagt. Da schreiben sich manche, ja, wenn unsere Geschwister hier von der Technik nur ein paar Minuten später sitzen, die warten schon, nach 9 Uhr muss die Predigt schon im Internet sein. Und warten sie schon und die sagen, das ist schon 9:30 und die Predigt ist immer noch nicht da. Schreiben sie. Dann muss ich immer sagen, Leute, ihr müsst Geduld haben. Wir können auch nicht hexen. Aber wir tun, was wir können. Oder vor allem manchmal passiert, wenn es mal ein technischer Fehler passiert, da laufen die Leute fast amok. Hast du heute nicht gepredigt? Oder ist die Versammlung ausgefallen? Was ist los? Aber ich freue mich, dass wir so viel Resonanz haben und dass wir das Wort Gottes über den deutschsprachigen Raum und weiter darüber hinaus verbreiten können. Selbst bis in der Türkei. Wir haben Leute, die türkisch sind, also als wir in Deutschland mal waren und Deutsch sprechen, die hören die Predigten in der Türkei, obwohl es muslimisches Land ist, obwohl sie vielleicht Angst haben, in Kirche oder Gemeinde zu gehen, aber sie hören übers Internet. Und Internet ist nicht gebunden. Da kann jeder rein, der hinein möchte. So, wie bekommt man Erfahrungen mit Gott? Wie kommt man zu was? Wie kann mein Glaube wachsen? Der Glaube ist keine Theorie, Geschwister. Das vorneweg, so ein paar grundsätzliche Sachen. Es ist immer eine Tat. Tu was und du wirst was erleben. Tu was. Sag ein nettes Wort oder sag auch ein hässliches Wort. Da kriegst du eine Ohrfeige. Und hast du auch verdient. Und das tut auch gut nachher vielleicht. Wer weiß es. Verstehst? Wie erlebt man was? Wie erlebt man was? Und dann nimm was. Erlösung ist immer zuerst mal eine Erfahrung. Jeder, der seine Sündenvergebung hat, der weiß, der hat was erlebt. Und das ist das erste große Erlebnis, Sündenvergebung. Mir sind meine Sünden vergeben. Meine Schuld drückt mich nicht mehr. Meine Vergangenheit drückt mich nicht mehr. Ich muss nicht mehr bekennen und ich muss nicht mehr beichten und ich muss nicht mehr und so weiter. Das ist die größte Erfahrung. Meine Sünden sind vergeben. Und nur Gott kann Sünden vergeben. Und deshalb, ich ermutige dich, dies zu erfahren, so frei von der Schuld, frei vom schlechten Gewissen, frei von dem schlechten Gefühl. Die schlechten Gefühle kommen immer nur dann, weil du nicht erlöst bist. Wenn du erlöst bist, hast du immer gute Gefühle. Mir ist wohl in dem Herrn. Wiedergeburt ist auch so eine Erfahrung, auch so ein Erlebnis von Neuem geboren. Papa, Daddy, aber lieber Vater. Plötzlich kannst du zu Gott Vater sagen. Das ist ein Erlebnis. Das ist eine Erfahrung. Das ist nicht nur ein Hirngespinst und nur Einbildung oder ein Nachplappern von irgendetwas. Nein, du kannst aus dem Geist heraus, aus dem Glauben heraus sagen, lieber Vater, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist eine Erfahrung. Du kannst dich Gott anbefehlen oder die Berufung, dass Gott plötzlich dich zu etwas gebraucht, dich irgendwo einsetzt oder dich irgendwo verwendet. Gott verwendet uns manchmal und sagt, geh hin, tu das und jenes. Da musst du keine große Berufung haben. Manchmal kriegt man so Tagesaufgaben. Wir sind ja so Tagelöhner manchmal so für Gott. Wir arbeiten nur für einen Tag oder für eine Stunde, für einen Augenblick. Du kriegst einen Auftrag für etwas. Befreiung ist eine Erfahrung, wenn du plötzlich sagst, du, ich rauche nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, oder ich trinke nicht mehr, oder ich fluche nicht mehr, oder ich lüge nicht mehr. Weißt du, manche auch Notlügen sind Lügen. Weißt du, aber dass du nicht einmal mehr Notlügen verwenden musst. Du sagst, ich traue mich, die Wahrheit zu sagen. Der Chef sitzt nebenan, ich kann ihn geben. Verstehst? Und so weiter. Du musst nicht sagen, der ist nicht da. Du kannst die Wahrheit sagen. Oder eine Erfahrung, dass du vor den dunklen, bösen Mächten nicht mehr verfolgt wirst. Keine Albträume, keine Hirngespinste, keine Horrorvisionen und dergleichen. Weißt du, das ist eine Erlösung, das ist eine Erfahrung. Ich bin frei. Ich kann schlafen, wann ich will und ich kann aufwachen, wann ich will. Und ich habe keine Horrorträume. Ich kann sogar meine Träume kontrollieren. Das ist eine große Erfahrung, dass ich sogar meinen Geist kontrollieren kann. Ich muss nicht negative Träume träumen, wenn ich nicht will. Ich sage immer wieder, lieber Gott, die Träume, die du mir geben willst, die gib mir. Und alle anderen Träume will ich gar nicht haben, denn die sind vom Teufel. Angstträume, Panikträume. Oder wo ich dann den Tag von gestern aufarbeite. Weißt du, wenn ich im Gebet bete und sage, lieber Gott, das war nichts und das war nichts, das hat mich so verletzt und so weiter, dann musst du das nicht mehr nachträumen. Die Seele hat schon bereits aufgearbeitet, die Sachen. Denn wenn wir träumen, dann werden die Sachen in den Schubladen verschickt oder verlagert. So, ist es auch eine große Erfahrung, wenn du spürst, Gott ist mit mir. Eine feurige Mauer umgibt mich. Die können mir gar nichts anhaben. Die können mir alle im Buckel runterrutschen. Die können schimpfen, so viel sie wollen. Die können fluchen, so viel sie wollen. Sie können mich verwünschen, so viel sie wollen. Die können mir nichts anhaben. Dann weißt du, ich bin wie in einem Bunker drin. Ich bin geborgen von all diesen bösen Mächten. Oder du bist in eine Grube irgendwo, bist du hineingefallen, irgendwo gestolpert und du spürst, jetzt komme ich langsam raus. Ich habe jetzt wieder Oberwasser. Ich sehe wieder Luft. Freiheit ist ein Erlebnis, auch wenn du so diese Freiheit erlebst im Heiligen Geist. Weißt du, dass du nicht mehr verkorkst bist. Viele Christen sind verkorkst. Das darf man nicht. Ich habe gestern über die Pharisäer gesprochen. Ihr könnt euch Gedanken machen, was ein Pharisäer ist. Pharisäer sind Heuchler. Weißt du, die machen was vor, die zwingen sich. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, du musst dich nicht mehr zwingen. Ich muss beten. 5-mal am Tag. Ich muss Bibel lesen. Ich muss in die Gemeinde gehen. Alles ist richtig, alles ist gut und alles nötig. Aber ich muss nicht mehr. Ich renne. Mich kann niemand halten, weil in mir brennt ein Feuer. In mir brennt ein Feuer. Also wenn ich nicht in der Versammlung bin, werde ich krank. Dann stimmt's mit mir was nicht. Weißt du, dass bei gesunden Christen, wenn die das Feuer in sich haben, dann sagen, also hier zu Hause, dann machst du nur Fehler, dann fällt dir alles aus der Hand. Und dann passiert das Schlimmste. Ich muss im Haus Gottes sein. Und ein Tag in deinen Vorhöfen ist mehr wie 1000 Tage. Also diese Freiheit, die ist ein Erlebnis. Ich werde nie vergessen, da kommt ein Oberstudiendirektor in Heilbronn, der kam schon in der Gemeinde. Und er kam eine ganze Weile, der kam aus der Anthroposophenrichtung. Da kam und dann sagte, Herr Matutis, mit mir ist ein Wunder passiert. Ich habe gesagt, na was denn? Ich kann beim Beten die Hände hochheben. Weißt du, viele Leute sind so verklemmt, die kriegen nicht einmal die Hände hoch bei der Anbetung. Die Bibel sagt, hebt, ich will, dass Männer an allen Orten heilige Hände aufheben zum Beten. Christen beten mit emporgehobenen Händen, nicht Hände in der Tasche oder dass man faltet oder was weiß ich, an etwas festhält. Nein, wir halten uns am Herrn fest. Deshalb, wir strecken unsere Hände auf. Ich kann die Hände hochhalten beim Beten. Da habe ich zuerst zu Hause vorm Spiegel probiert, habe gesagt, ja, wie ist das Wunder passiert? Ja, zu Hause. Und dann bete ich. Und du wirst nicht glauben, wie wunderbar das ist, mit emporgehobenen Händen zu beten. Da passiert in mir, da löst sich was aus. Und dann sagt er mir noch was ganz Tolles. Oberstudienrat, gebildet. Also, weißt du, es war kein Dummkopf. Da sagt, wissen Sie, wenn ich meine Hände hochhalte, da gehen meine Herzklappen auf. Und da kann der Segen Gottes in mein Herz hineinströmen. Ich finde es toll. Ich finde es toll, er hat's erlebt. Und eigentlich alles, was wir tun, musst du selbst aus deiner persönlichen Erfahrung mit Gott herausnehmen. Ob es jetzt Abendmahl ist, ob jetzt Singen ist, ob jetzt Beten ist, oder egal was es ist, das musst du deine eigene Erfahrung machen. Die Freiheit im Geist, das ist ein Erlebnis. So, du kannst über Grundsätze dich streiten, aber über Erfahrungen, ich habe es erlebt. Weißt du, über Theorie, über Dogmen, da kannst du streiten, was ist das und so weiter. Nein, da, wenn du dich mal deine Finger verbrannt hast, da braucht man dich nicht keine Erklärung mehr haben. Die Platte ist heiß. Probieren geht's über Studieren. Deshalb, über Grundsätze. Ich streite mich nicht über Grundsätze. Wenn die Leute irgendwelche Dummheit glauben wollen, lass sie doch glauben. Aber das, was ich erlebt habe, das, was ich gesehen habe, da, wo ich dabei war, da, wo Gott ein Wunder an mir getan hat, das kann mir keiner mehr nehmen. Da können sie schwätzen, so viel sie wollen. Sie können ihre Theorien aufschreiben, ob das von Gott oder vom Teufel ist, interessiert mich gar nicht. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich war im Geist am Tag des Herrn, sagt der Johannes in seiner Offenbarung. Durch Erfahrungen nimmt der Glaube Gestalt und dann will man immer mehr. Weißt du, wenn du einmal was geschmeckt hast, auf den Geschmack gekommen bist, du willst immer wieder. Du wirst süchtig. Du wirst verlangen nach dem, was du geschmeckt hast. Und deshalb sagt die Bibel, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wir müssen die Freundlichkeit Gottes mal schmecken. Und wenn du das einmal geschmeckt hast, dann kann die Welt kommen mit ihren ganzen Leckerbissen. Die wird dich nicht mehr imponieren. Du hast was Besseres geschmeckt. Die Chinesen sagen, macht das Leben aus, was man anfängt und so weiter. Nein, was man erlebt. Was man auslebt, was man nicht am Anfang, sondern am Ende des Lebens, nachher die Krönung. Weißt du, am Anfang hat man manchmal Kämpfe, ist man unsicher, ist man verängstigt, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Aber nachher, wenn du dich nachher ins Wasser übergibst, Wie hast du Schwimmen gelernt? Die meisten Leute haben Schwimmen gelernt, dass sie auf die Finger zuerst mal gekrabbelt sind und die Füße hinten gebammelt haben. Aber weißt du, und plötzlich hat das Wasser einen übernommen. Und genau das ist ein Erlebnis, wenn plötzlich das Wasser einen übernimmt und du den Boden unter die Füße verlierst und merkst gar nicht, dass du schon in übers tiefe Wasser schwimmst. Und dann paddelst du nur noch, Oder wie war es beim Radfahren? Weißt du, du hast dich mal abgeschoben und plötzlich lief das Ding. Und was du einmal kannst, kannst du immer. Und deshalb ist Erfahrung so wichtig. Nicht nur Theorie. Du kannst wissen, wie man das alles macht. Was ich schwimmen gelernt habe, ich habe zuerst mal Frösche gefangen und geguckt, wie die Frösche schwimmen, denn ich wusste, die Frösche können schwimmen. Und dann habe ich versucht, auch so nachzumachen, aber das ging nicht. Und dann hat mein Onkel mich mal aufs Wasser mitgenommen, auf der Ostsee. Und was macht der Kerl? Der sagt, guck mal, das Wasser ist so schön klar und schubst mich rein. Und dann was passiert? Zuerst mal ein bisschen gegurgelt und ist gleich nachgesprungen und er sagt, schwimm weiter. Weißt du, das hat mir nicht geholfen. Es bewegt dich langsam, ruhig. Und das war die Erfahrung. Du lernst etwas durch die Erfahrung. Kannst lang den Fröschen zugucken im Aquarium. Von Zugucken lernst du nichts, machst du keine Erfahrung. Weißt du, wenn andere dir was vormachen, da lernst du nichts, da erlebst du nichts. Aber wenn du selber es gemacht hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass du selbst Gottes Erfahrungen machst. Dass du selbst reif wirst, dass du selbst wächst, dass du selbst plötzlich etwas loslassen kannst. Das ist ein Wunder. Selbst loslassen. Weißt du, andere sollen es loslassen. Das ist kein Kunststück, wenn die anderen das loslassen. Nein, wenn du es loslässt. Erfahrungen, wisst ihr, wo man die meisten Erfahrungen macht? Bei Fehler machen. Weißt du, bei Fehler machen klug. Und Irren ist menschlich. Also Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Und ich möchte einen Unterschied noch herausarbeiten, nachher ein bisschen später, zwischen Sünde und Fehler machen. Nicht jeder Fehler ist Sünde. Und deshalb, Gott erlaubt, dass wir Kinder Gottes Fehler machen. Petrus, guck mal, wenn der Kerl nicht so viel Fehler gemacht hätte, hätten wir halbes Evangelium nicht. Aber der hat so viel Fehler gemacht. Herr, wenn du das bist, ruf mich, dass ich zu dir komme. Und da steigst du nach dem Wasser. Halleluja. Guck, Thomas, guck mal, was ich kann. Das kannst du nicht. Johannes, guck mal, ich gehe mit Jesus auf dem Wasser. Und dann kommt eine große Welle. Und was passiert? Der schaut nicht auf Jesus, sondern auf die Welle. Und wir lernen etwas, wenn wir wegsehen von Jesus und sehen auf die Probleme, was dann passiert. Oh, Herr, hilf mir. Fehler machen. Weißt du, wenn du einmal im Sumpf, im Dickicht gewesen bist und du weißt, wie man dich rausgezogen hat, da bist du froh, weil es ein Erlebnis, wenn man dich aus dem Feuer geholt hat und du nicht verbrannt bist oder aus dem Wasser und so weiter und Gott sagt, und wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken, durch Krisen. Man macht so viele Erfahrungen in Krisen. Du glaubst gar nicht. Weißt du, wie reich und wie gesegnet du bist. Je mehr Krisen du hast, umso gesegneter bist du. Jede Krise ist eine Lektion, eine Bibelstunde, ein Kapitel deines Lebens. In Krankheiten macht man gute Erfahrungen. Nicht nur schlechte, nicht nur, dass der Doktor kommt. Nein, du lernst plötzlich Stille zu sein. Du lernst plötzlich, dich nicht mehr wichtig zu nehmen. Du lernst plötzlich, ja, einfach dich bedienen zu lassen. Manche Leute können sich nicht bedienen lassen oder sich behandeln lassen. Plötzlich, du liegst da, kannst gar nichts machen, bist auf die Hilfe anderer angewiesen und dann lernst du, von der Gnade zu leben. Und das ist eine Erfahrung. Einfach von der Gnade Gottes, von der Gnade anderer Menschen. Man lernt sehr viel, wenn man leidet. Der Hiob sagt, und nun habe ich nicht nur vom Hören und Sagen, nun hat mein Auge dich vernommen, als er das alles durchgemacht. Jetzt, ich habe von dir nur gehört aus der Predigt, aus dem Gottesdienst, aus der Bibel oder was weiß ich woher. Aber jetzt habe ich selber erlebt. Jetzt können wir mir gar nicht mehr erzählen. Und Leute können einen nicht mehr abführen oder in die Irre führen und verderben, wenn du selbst erlebt hast, warum so viele abdriften vom Evangelium, warum so viele in die Irre gehen, warum so viele bei Sekten landen und so weiter, die haben nichts erlebt. Die sind nur Theoretiker und die suchen nur Theorie. Und Theorie rettet uns nicht, uns rettet Praxis. Wenn uns das Seil zugeworfen wird und da heißt es, greif zu, pack's an. Wir machen Erfahrungen durch Enttäuschungen so wichtig. Weißt du, du sagst ja, aber Bruder Matutis, ich möchte gesegnet sein, wenn ich mit dem Herrn Jesus gehe, ich möchte nie enttäuscht werden. Gott erlaubt, dass du von Menschen enttäuscht wirst. Gott erlaubt, dass du von Pastoren enttäuscht wirst. Gott erlaubt es, dass du von Brüdern und Schwestern enttäuscht wirst. Gott erlaubt sogar, dass du vom Geld enttäuscht wirst, von Karriere enttäuscht wirst, von einer Ausbildung enttäuscht wirst. Ja, war das wirklich alles? Und dann merkst du, das ist nicht alles. Der Herr ist nur alles. Wir lernen sehr viel. Durch Ablehnung, da merken wir, an wem wir uns halten können und an wem nicht. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn. Wir lernen sehr viel durch Anfechtungen, durch Versuchungen, durch Verfolgung, durch Kritik, durch Erschütterung. Wir lernen gerade so viel durch Erschütterung. Und Satan begehrt euch und ja, für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört, durch Erschütterung. Wenn man durch Verführung, Versuchung geht und so weiter, zeigt sich, wie stabil man ist. Ob man was erlebt hat. Ob man was in sich hat. Ob man stark ist in Gott. Weißt du, wir machen Erfahrungen durch Kämpfe. David ist stark geworden durch Kämpfe. Dass ständig der Saul hinter ihm her war. Und weißt du, wenn dann so Anfechtungen kommen, dann weißt du, auf wen kann ich mich verlassen? Wie zuverlässig der Herr ist. Wie treu der Herr ist und so weiter. Und wie gut man sich in seiner Bibel auskennt. Da kommt es drauf an, dass du plötzlich, weißt du, das Schöne für mich ist dabei, ich bin natürlich Pastor, aber das sollte Kinder Gottes auch sein. Denn das, was der Pastor haben muss, das müssen auch die anderen Geschwister haben. Das muss jedes Kind Gottes haben. Also das ist keine Ausnahme. Weißt du, du solltest für jede Situation immer eine Bibelstelle parat haben. Plötzlich fällt dir eine Bibelstelle ein. Du weißt zwar nicht, wo es geschrieben steht, aber du weißt, was geschrieben steht. Und du kannst sagen, er steht geschrieben. Und du merkst plötzlich die Kraft des Wortes, dass du, wenn der Teufel auf dich zugeht und zurennt und sagt, er steht geschrieben. Und dann hebt er die Hände hoch. Dann betet er. Weißt du, dann ist er in Anbetung. Dann kapituliert er. Wenn du nicht die Bibel richtig gebrauchst und so weiter und nicht richtig verstehst und nicht im richtigen Augenblick das Rhema-Wort hast, das Wort für die Situation, er steht geschrieben. Und ich habe schon so viele Sorgen, so viele Anfechtungen zurückweisen können. Plötzlich, es steht geschrieben, sorget euch nicht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermal sage ich euch, freut euch. Ich soll mich freuen in Sorge, in Anfechtung. Ich soll mich freuen. Und dann sage ich, Satan, was willst du? Du kannst mir nichts anhaben. Der in mir ist, ist stärker als deine ganzen Kummerkasten. Der in mir ist. Du solltest lernen, und ich sag dir, du solltest lernen, voll Heiligen Geistes sein, und du sollst lachen können im Geist Gottes. Nicht nur kichern, sondern lachen. Weißt du, wir sollen unser Haupt erheben, und unser Mund soll voll Lachen sein, denn es geht nach Hause durch die ganzen Anfechtungen, durch die ganzen Kämpfe und durch die ganzen Situationen. Wenn du stark, in der Anfechtung merkst du, wie stark du in Gott verwurzelt bist. Ob du irgendwo in der Wüste, irgendwo am Rand existierst, oder am Bach gepflanzt bist. Und deine Blätter verwelken nicht, Psalm 1. Und bringst Frucht zu deiner Zeit. Da musst du nicht sagen, jetzt, ich muss heute Frucht bringen. Frucht bringt man nicht jeden Tag. Frucht bringt man einmal im Leben. Weißt du, Frucht bringt man einmal im Jahr. Wir sind noch nicht im Paradies, dass man jeden Monat Frucht bringt. Weißt du, Liebe, Geduld und so weiter, all diese Früchte des Geistes. Es zeigt sich, wie innerlich und wie stark wir sind. Wenn man verspottet wird, dann macht man Erfahrung. Weißt du, dann geht das alles runter, wie bei der Gans das Wasser. Wenn man kritisiert wird, wenn jemand uns die Wahrheit sagt, wie man reagiert, so wenn man innerlich stark ist, unerschütterlich, wenn uns mal schlecht geht, das merkst du sofort. Und das ist eine Erfahrung. Ich erlebe das ständig. Weißt du, man wird angegangen. Paulus, wenn du 2. Korinther liest, was der so alles erlebt hat, ist so ein persönlicher Brief von ihm, kannst studieren, wir haben dieses Material draußen. Und weißt du, und er hat in allem gelernt, Gott zu vertrauen, auf Gott zu schauen. Und es zeigt sich, wer und was wir noch sind. Wenn wir erlebt haben, wir haben Erlebnisse, und Erlebnisse kann uns niemand nehmen. Erlebnisse sind Meilensteine in unserem Leben. Weißt du, sind so wie Kilometersteine. Du bist hier gegangen, da bist hier gegangen, und da bist durch das durchgegangen, und durch das durchgegangen, und das mitgemacht, und das erlebt. Wenn du jetzt abfallen willst, du musst an dem allem wieder vorbei sein. Das war nichts. Und das war auch nichts. Und das war auch nichts. Weißt du, da musst du alles verleugnen. Aber das wird nicht klappen. Dann, du wirst ja nicht selber als Lügner dastehen wollen. Denn du kannst nicht sagen, das war nicht echt. Es kann sein, dass manches nicht echt war. Aber das, was du erlebt hast, hast du erlebt. Das, da, wo du hindurchgegangen bist, da bist du hindurchgegangen. Das, was du mitgemacht hast, das hast du mitgemacht. Und weißt du, das haftet in deiner Erinnerung. Ich weiß noch alles, oder ziemlich alles, was ich erlebt habe. Was ich gelesen habe, was ich studiert habe, was ich für die Prüfung studiert habe, das weiß ich nicht mehr. Weißt du, ich habe ein Problem. Ich habe gelernt für die Prüfung, habe mir gute Noten geschrieben, aber wenn die Prüfung vorbei war, habe ich nichts mehr gewusst. Aber was ich durchgemacht habe, da wo ich geschwitzt habe, da wo ich gekämpft habe, weißt du, da wo ich vermurkst habe, da weiß ich noch ganz genau. Oder wo ein paar Schläge, so Streicheleinheiten bekommen habe vom Papa, das weiß ich noch ganz genau. Und sogar die Ecke und den Baum, oder wo das passiert ist. Erlebnisse, Theorien werden uns genommen. Und die meisten lernen nur für die Schule, nur für die Noten oder nur für den Herrn Lehrer. Aber du musst für dich selber lernen. Und für dich selbst lernst du nur, wenn du Erfahrungen machst. Wie macht man Erfahrungen? Zuerst einmal, Gott lässt uns, dass manchmal schwierig wird, steil wird der Weg und so weiter, dass alles beschwerlich wird oder ja, und dann wundern wir uns, schaffe ich das noch und so weiter, und dann fallen wir womöglich, und durch das Fallen passen wir auf. Wir fallen, aber wir stehen wieder auf. Fallen ist keine Sünde, und das ist sehr wichtig, dass du weißt, Fallen ist keine Sünde, liegen bleiben ist eine Sünde. Fallen ist keine Sünde, aber liegen bleiben. Und dann wirst du, ja, innerlich geprüft und innerlich wirst du geläutert. Jedes Kind, das laufen lernt, fällt x-mal hin. Jedes Kind, wenn du Kinder hast, weißt du, die kommen ein paar Schritte und dann fallen sie in den Arm, aber so lernen sie laufen. Papa, ich komme, und bevor es kommt, ist es schon gefallen. Aber er steht wieder auf, weißt du, und dann macht er wieder weiter. Jeder, der erfolgreich irgendwo war, hat so viel Fehlschläge gehabt. Fehlschläge gehören zu unserem Erfahrungsgut. Erfahrungen, ja, zieht man aus Fehlern, aus Defizite. Weißt du, du hast mit deinem Geld nicht richtig gewirtschaftet und plötzlich bist du am 15 schon pleite. Und das passiert. Und dann lernst du nächstes Mal dein Geld wieder schön sauber einzuteilen. Durch Fehlverhalten wird unser Charakter geformt. Und nicht nur durch meine Fehler, sondern auch Fehler, wo andere machen. Weißt du, manchmal ist es gut, dass du die anderen beobachtest, wie machen die anderen. Und dann sagst du, also diese Fehler möchte ich nicht begehen, die begangen haben. Denn du kannst gar nicht so viel Fehler machen in deinem Leben, alles zu lernen, was ein Mensch lernen muss. Dann musst du deshalb gucken, von anderen, die Fehler möchte ich nicht nochmals machen. Wir machen Fehler und müssen auch durch Fehler, die Fehler wieder gut machen. Und das ist nämlich, jetzt schreib's nochmals. Und nochmals die Lektion durchnehmen. Wir haben Fehler begangen und wir müssen diese Fehler wieder gut machen. Wir haben also in der Bibel mehrere Geschichten. Ich möchte bei einer Geschichte ein bisschen bleiben, werde natürlich auch andere streifen, aber eine, das ist der Jakob. Der Jakob hat seinen blinden Vater, den Isaac, betrogen, seinen Bruder betrogen, der ist ein Betrüger gewesen, der hat Fehler gemacht. Und du siehst also, was passiert? Gott lässt Fehler machen und Gott bringt dann, er kommt auch durch die Fehler mit uns zum Ziel. Auch durch die Fehler aus der Geschichte Jakobs lerne ich sehr deutlich. Und dann die Jahre beim Labern. Weißt du, bevor er zum Labern kommt, hat er eine Gotteserfahrung. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in deinem Leben Gotteserfahrung hast. Und das war diese Erfahrung, wo er dann lag in Bethel und dann unter dem Himmel. Und er sieht die Leiter Gottes und die Engel Gottes gehen auf und ab. Und das war eine Erfahrung. Und dann geht er zum Labern, macht dort seine Erfahrung, negative Erfahrung. Der wird betrogen. Muss vorstellen, er will die Rahel heiraten und dann kriegt er im Bett ist dann die Lea und jetzt muss er nochmal 7 Jahre arbeiten für seine Rahel und so geht es in seinem Leben. Was aber Gott korrigiert die Fehler, Gott bügelt die Fehler glatt und glaub mir, die Fehler sind nicht aufgearbeitet worden durch Jakob beim Labern, sondern er musste nach Hause gehen und seine 10 Söhne haben ihn alle betrogen. Josef, dein Sohn, ich habe das Kleid gefunden draußen, muss ein wildes Tier zerrissen haben. Und er ist von, weißt du, er hat einen betrogen oder zwei, aber jetzt ist er von 10 betrogen worden, von 10 Söhnen. Und kriegt Depressionen. Du siehst also, das wird aufgearbeitet. Was du anderen zufügst, kommt auf dich als Feedback zurück. Und wir wundern uns, warum passiert mir so viel Schlechtes? Überleg einmal, was du getan hast. Anderen, wer richtet, der wird selbst gerichtet. Wenn du anderen das Bein stellst, wird dir das Bein gestellt. Und sogar von 10 Leuten dann nachher. In 1. Mose 28, da wird die Geschichte erzählt, wie Gott die Geschichte Jakobs aufarbeitet. Wie er die Dinge wieder gut macht. Und wie Gott die Verhältnisse wieder ordnet. Da wird die Geschichte aufgelistet. Und es beginnt mit einem Traum. Geh zurück nach Bethel. Nach 21 Jahren. Geh zurück nach Bethel. An dem Ort, wo ich dir begegnete. Wo ich dir erschienen bin. Wo ich mit dir geredet habe. Geh wieder zurück. Gott bringt uns wieder zurück, die Geschichte. Gott dreht die Uhr wieder zurück. Geh zurück nach Bethel. Baue dort mir einen Altar, so wie du mir versprochen hast. Du hast jetzt bist gesegnet, hast jetzt 4 Frauen, 12 Söhne oder 11 Söhne hat er jetzt damals gehabt. Du bist reich gesegnet, hast gut, du hast alles, was du brauchst. Jetzt geh zurück nach Bethel, wie du mir versprochen hast. Weißt du, du wirst Gottes Erfahrungen haben. Und wie macht man Gottes Erfahrungen? Du kriegst von Gott plötzlich eine Anweisung. Geh zurück. Geh zurück. Geh und versöhn dich mit dem und dem. Und er wusste ganz genau, geh zurück nach Bethel. Weißt du, du kommst nicht gleich zu Esau, aber du kommst vor dem Esau noch. Du machst noch vor dem Esau eine Erfahrung. Du hast eine Erfahrung gemacht, als du von Esau wegliefst, und du machst jetzt eine Erfahrung, wenn du zum Esau kommst. Und Jakob muss hier gehorchen. Nicht seinen Gefühlen und auch nicht, ja, Gras ist drüber gewachsen. Weißt du, Gras beseitigt noch nicht deine Probleme. Nee. Gott hilft ihm, seine Geschichte aufzuarbeiten. Er macht eine Erfahrung. Und eigentlich alle unsere Erfahrungen, die wir machen, sind alles Wiedergutmachungserfahrungen in unserem Leben. Alles, was wir irgendwo vermurkst haben oder andere an uns was vermurkst haben. Und es dauert manchmal Jahrzehnte, so wie beim Jakob, bis das aufgearbeitet wird. Bekehrt bist du ganz schnell. In 5 Sekunden bist du Kind Gottes. Wer möchte Jesus aufnehmen? Hand hoch. Stehst auf und sagst, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, vergib meine Sünden. Bist gerettet. Aber um die Geschichte aufzuarbeiten, braucht es ein ganzes Leben lang. Und Gott hilft ihm, diese Geschichte aufzuarbeiten. Für Jakob heißt es, geh zurück. Und das war ein schwerer Weg. Weißt du, du möchtest Erfahrungen machen. Und Gott sagt, geh zurück. Geh zurück, und er wusste, wo er wohnt, wo sein Zuhause ist und wo er weggelaufen ist und wo die Mutter geraten hat, geh schnell zu Laban. Und er wusste, was ihm zu Hause blühte. Weißt du, du weißt, wenn Gott anfängt zu dir zu wirken und sagt, es kommt wieder Gutmachung. Da, wo deine Verletzungen passierten, da, wo du andere verletzt hast, jetzt geschieht wieder Gutmachung. Oh Herr, hoffentlich kommt er mir nicht auf den Weg. Und jetzt plötzlich denkt er an Esau. Und weißt du, das Merkwürdige ist, das Mysteriöse ist. Und plötzlich gibt auch Gott dem Esau ins Herz. Du, dein Bruder Jakob kommt dir entgegen. Verstehst? Engel kommunizieren. Verstehst? Und plötzlich kriegt er einen Traum. Du, ich denke, ich muss jetzt nach Mesopotamien gehen. Ich muss den Jakob suchen. Und plötzlich heißt es, der Esau kommt dir entgegen mit 400 Mann. Der will dich jetzt holen. Pass auf, mein Lieber. Weißt du, wenn Gott einem ins Herz gibt, gibt Gott auch dem anderen ins Herz. Und plötzlich kriegt die Tante oder der Onkel oder was weiß ich, der Neffe, der Nichte, plötzlich auch ins Herz, du, ich sollte den anrufen, oder die. Und bei der kocht's und bei die kocht's. Verstehst du, und brodelt's und jetzt, oh, wie geht's jetzt weiter? Und plötzlich irgendjemand, plötzlich sagt du, die redet den ganzen Tag von dir. Oder der. Und da wird Geschichte aufgearbeitet. Weißt du, man wusste nicht voneinander, aber Gott weiß voneinander, der Heilige Geist weiß voneinander, die Engel wissen voneinander, die unsichtbare Welt weiß voneinander. Du kannst der sichtbaren Welt sehr viel vertuschen und zudecken und zuschütten, aber die unsichtbare Welt ist eine Realität und ihre Engel sehen das Angesicht des Vaters. So steht es in der Bibel. So steht es in der Bibel. So. Und plötzlich weiß er sich nicht mehr zu helfen. Jetzt, ich gehe nach Hause und der kommt mir entgegen. Um Himmels Willen, was wird jetzt hier passieren? Geh nach Bethel, hat Gott gesagt. Also ich gehorche jetzt. Weißt du, und wenn du anfängst, Gott zu gehorchen, passieren solche Dinge, solche merkwürdige Dinge. Erfahrungen entstehen immer durch merkwürdige Dinge. Und es begab sich. Es gibt keinen Zufall. Zufall ist ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben will. Zufall. Es gibt keinen Zufall. So, du bist bereit, nach Hause zu gehen, Dinge in Ordnung zu bringen, dich vielleicht zu entschuldigen. Also ich werde zum Esau kommen und werde mich sagen, Esau, Brüderchen, das tut mir so leid, dass ich dir damals die Erstgeburt abgeluchst habe. Aber der kommt dir jetzt schon zuvor. Der ist mit 400 Mann aufgebrochen. Gott wusste, bevor der Esau dem Jakob begegnet, muss ich ihm begegnen. Und das war die Gotteserfahrung. Weißt du, bevor dir die Probleme begegnen, musst du Gott begegnen. Und Gott stellt sich plötzlich in den Weg und sagt, Jakob, wo willst du hin? Nach Hause. Aber weißt du, was dir zu Hause blüht? Der Bote, was er dir ausgerichtet hat. Der Esau wird nicht spaßen. Weißt du, es ist wichtig, bevor wir mit der Welt konfrontiert werden, bevor wir mit dem Antichristen konfrontiert werden, bevor wir mit einem Negativen konfrontiert werden, wir müssen das Angesicht Gottes geschaut haben. Dann kannst du auch dem Hässlichsten ins Angesicht gucken und dem gefährlichsten Widersacher ins Angesicht gucken und kannst begegnen. Und das war bei Jakob so, als er Gott begegnete, konnte auch seinem Bruder begegnen. Und die Brüder konnten einander begegnen. Und da gab es keine Barrieren mehr. Aber zuerst musste er Gott begegnen. Weißt du, zuerst muss Gott der Seite begegnen und der Seite, sonst ist die Sache einseitig. Und Gott macht nie eine einseitige Sache. Gott macht nie eine einseitige Sache. Wenn Gott etwas in Bewegung bringt, bringt er auf der Seite eine Bewegung und bringt auf der Seite eine Bewegung. Wenn Gott etwas macht, macht er immer was Ganzes. Gott macht keine halben Sachen. Und deshalb dauert es manchmal länger, Jahrzehnte manchmal, bis Gott sagt, so und jetzt gehst du nach Hause. Oder plötzlich, da kommt eine Hungersnot. Weißt du, 20 Jahre vergeht, die haben genug zu essen. Aber nach 21 Jahren, am 22. Jahr, dann müssen sie nach Ägypten gehen und Getreide kaufen. Und was ist dort? Dort ist Josef, der Pharao, der Prinz von Ägypten. Und plötzlich müssen sie sich bücken, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Verstehst du? Und dann kommen sie und müssen sie erkennen, das ist Josef. Und plötzlich sind sie konfrontiert und sie können nicht mehr weglaufen. Wenn Gott arbeitet, wenn Gott uns Erfahrungen schenkt, dann können wir nicht mehr weglaufen. Wir sind wie hypnotisiert. Wir sind wie gebannt. Wir können strampeln, was wir wollen. Jetzt bist du gefangen. Die Tür ist zu. Die kommen nicht mehr raus aus dem Speisesaal von Josef. Die sind gefangen. Oder hier, geh nach Bethel. Der ist gefangen. Jetzt versucht er menschlich noch zu reagieren und versucht was zu tun. Die Angst hier, weißt du, die Todesangst, die er hat in 1. Mose 32, was wir da lesen, da versucht er was menschlich zu arbeiten, zu arrangieren. Du kannst menschlich die Probleme nicht lösen, die deine Probleme und der anderen ihre Probleme sind. Das muss nur göttlich gelöst werden. Unsere Probleme müssen göttlich gelöst werden. Und das ist eine Erfahrung. Denn Gott uns berührt und Gott hat den Jakob berührt und hat ihm einen Klaps gegeben und er wurde verändert. Und so geht's, wenn Gott arbeitet, berührt den Esau und berührt den Jakob. Und dann geht's aber noch weiter, die Sache ist noch nicht ausgestanden. Du sollst selbst an deinem eigenen Leib spüren, lieber Jakob, wie es ist, wenn man den blinden Vater betrügt. Du sollst an deinem eigenen Leib spüren und Gott erlaubt, dass du Dinge an deinem eigenen Leib spürst, deine eigenen Kinder, die machen dir zu schaffen. Es wird unheimlich, weißt, wenn Gott anfängt zu arbeiten. Das wird unheimlich, dann kommt man zu Bruch, hat man Schweißausbrüche, schwitzt man nicht, isst man nicht, man nimmt ab, und man plärrt die ganze Zeit und ist bedrückt und die Frauen fragen, Jakob, was ist mit dir los? Und die Kinder sagen, was ist mit unserem Papa los? Ja, aber der Papa hat Probleme, kann niemand sagen. Es sind seine Probleme. Es sind seine Probleme. Weißt du, jetzt versucht er seine nackte Haut zu retten, so gut es geht. Willst du immer noch Gott erleben? Gott arbeitet dir deine Geschichte auf. Weißt du, man geht dann dir an den Kragen, wenn Gott arbeitet. Man bedroht dann dein Leben. Plötzlich fühlst du dich bedroht. Plötzlich bist du angesprochen. Plötzlich hat man auf dich mit dem Finger gezeigt. Plötzlich bist du der Mann. Weißt du, du kannst gut Herr spielen, so wie der David. Der David, also mit die Geschichte mit Bathsheba und so weiter ist, ja, und der Nathan ihm die Geschichte erzählt von den 100 Schafen und da, dass er dann, der Bauer dann nicht sein Schaf opfert, sondern von dem kleinen armen Bauern sein Schäfchen nimmt. Dann sagt er, der Mann ist des Todes schuldig. Und weißt du, was passiert? Dann sagt der Seelsorger, dann sagt der Prophet, und David, du bist der Mann. Und es geht wieder. Du bist der Mann. David wusste ganz genau, was passiert ist, was gelaufen ist. Was er angestellt hat. Keiner hat es gewusst. Nur der Joab vielleicht war geschrieben, wenn du Uriah ganz vorne an der Front ist, zieh dich schnell zurück, dass den erwischt. Dieser Meuchelmord. Er hat es gewusst. Und du bist der Mann. Du bist der Mann. Weißt du, Gott arbeitet die Geschichte auf. Gott arbeitet die Geschichte. Gottes Erfahrungen sind immer Erfahrungen der Wiederherstellung, der Aufarbeitung der Vergangenheit. Jakob muss selber spüren, was es ist, betrogen zu werden, hingehalten zu werden, belogen von eigenen Kindern. Und dann muss Jakob lernen, zu vergeben. Muss vorstellen, Josef muss lernen, zu vergeben, was sie ihm angetan haben. Und Josef muss lernen, dies alles zu vergessen. Du glaubst gar nicht, was Erfahrungen sind. Erfahrung ist auch, dass du vergisst, was die Brüder dir angetan haben. Wie sie dich in die Grube geworfen haben, wie man dich nicht aus der Grube rausgeholt hat, wie du um Hilfe geschrien hast und so weiter und sich keiner deiner erbarmt hat. Und denen zu vergeben jetzt, die haben sich alle fallen lassen. Und wie viele Menschen sind fallen gelassen worden? Wie viele Menschen sind betrogen worden? Wie viele Menschen sind schlecht behandelt worden? Du musst fallen lassen und du musst vergeben. Und mit Josef ging erst weiter, als er alles vergessen hat. Als er alles vergessen hat. Wir müssen lernen zu vergessen. Das ist eine Erfahrung, nicht mehr dran zu denken. Und die Brüder müssen sich entschuldigen. Josef, du, es war nicht recht, was wir getan haben. Tut uns leid. Und er musste vergessen. Nicht nur die, weißt du, Vergebung ist nicht nur, ich vergebe euch, er muss auch vergessen. Vergebung ist auch vergessen. Nicht mehr dran denken. Achso, du bekommst Erfahrungen und deine Lektionen, wenn der Heilige Geist anfängt, in deinem Leben zu arbeiten. Paulus war genauso. Glaub doch nicht, dass Paulus immer glorreiche Tage gehabt hat. Und bei seiner Bekehrung hat der Heilige Geist schon gesagt, und es wird ihm schwer sein, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Was hat er den Christen alles angetan? Und wie ging es dem Paulus? Der musste nur irgendwo hinstellen und schon gab es Aufstand. Genau das Gleiche, was er den Christen angetan hat, das hat er selber erlebt, hautnah. Und dann hat er dreimal gebetet, Gott, nimm mir das weg, ich möchte einfach mal in Frieden predigen und in Frieden meinen Gottesdienst zu Ende führen. Und Gott sagt, nee, das geht nicht. Weißt du, wir müssen unsere Schwierigkeiten aufarbeiten. Das ist Erfahrung. Wie macht man Gottes Erfahrung? Wir alle arbeiten die alten Fehler auf. Wir müssen zurück nach Bethel und dort fallen die Würfel. Es reicht nicht aus, nur gute Vorsätze zu treffen. Herr, ich vergebe ihnen. Nein, die Sache muss auch aufgearbeitet werden. Deshalb, ich denke, es ist ganz arg wichtig, damit wir fröhliche Gotteskinder werden. Arbeite deine Geschichte auf. Egal, was es ist. Es reicht nicht aus, nur um Vergebung zu bitten oder einfach sagen, Jesus, vergib mir. Er hat dir vergeben, all diese, deine Sünde. Aber die Geschichte muss aufgearbeitet werden. Wenn wir etwas aufarbeiten, machen wir unsere Erfahrung. Ich weiß nur von meinem Leben, wie diese Wiedergutmachung, wie glücklich ich war, wie entlastet ich war, wie entspannt ich war, als ich die Dinge zurückgeben durfte, die ich gestohlen hatte. Weißt du, ich war entspannt und ich wusste, es ist in Ordnung. Nicht nur, dass ich Jesus bekannt habe, ich habe auch Menschen das zurückgegeben, diese Dinge, die ich mitgenommen habe. Weißt du, zuerst einmal sind das bittere Erfahrungen, bittere Pillen. Vielleicht sagst du, diesen Fehler mache ich nie wieder. Und trotzdem machst du diesen Fehler. Weißt du, wenn du von dir aus sagst, ich mache diesen Fehler nicht. Aber wenn du diese Fehler aufgearbeitet hast und Gott dir Gnade geschenkt hast und schon und so weiter, dann bist du von der Gnade Gottes geprägt und dann sagst du, Herr, ich weiß, wenn du mich nicht hältst, mache ich diese Fehler nochmals. Aber deine Gnade hält mich. Dein Erbarmen hält mich. Ich mache den Fehler nicht noch einmal. Ich. Gott lässt dein Ich scheitern. Gott lässt dein Ich zerbrechen. Und deshalb, wir machen unsere Erfahrungen. Also, in mir wohnt nichts Gutes. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Da wohnt nichts Gutes. Weißt du, du weißt ganz genau, ich kann nichts. Ich will's. Aber ich schaff's nicht. Und dann lernst du, mit Gottes Gnade zu weiterzuleben. Aber sobald du Ich im Vordergrund stellst, fängst du an zu zappeln. Fängst an, Gott lässt dich mal hängen. Ich, Herr, und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und was passiert mit Petrus? Dreimal verleugnet er seinen Herrn. Ich. Wir wollen Erfahrungen machen. Und Gott sagt, pass auf, Petrus, nimm den Mund nicht so voll. Sag nicht ich. Was machen wir, wenn wir Erfahrungen haben wollen? Wir müssen zuerst mal warten, bis Gott uns behandelt, bis Jesus auf uns zugeht. Weißt du, es nützt nicht, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich sofort Sünde bekennen und das Geld zurückgeben wie Judas und so weiter. Nein, bis Jesus uns begegnet, bis wir unser Betel haben, bis wir eine Gottesstunde haben. Weißt du, und Jesus sagt, Petrus, komm mal her, ich muss mit dir reden. Eine Frage, hast du mich lieb? Und Petrus, weißt du, was es geht? Petrus, noch einmal, hast du mich lieb? Du Das ist, der Herr muss uns behandeln. Weißt du, nicht, dass Menschen etwas tun und so weiter. Gott muss dir die Gelegenheit geben, die Dinge wieder gut zu machen. Er muss dir grünes Licht geben. Er muss die Tür aufmachen. Er muss den Esau umstimmen. Er muss den Josef auch bereit machen. Die andere Seite. Unwillig. Und wenn wir nicht warten auf Gottes Stunde, wir bauen Mist, auf Deutsch gesagt. Wir machen mehr Schaden, wir nutzen. Verstehst du, da gehst du hin und sagst, du, ich möchte um Vergebung bitten. Dann sagt er, was fällt dir ein? Was fällt dir ein, mich um Vergebung zu bitten? Du bist ein Gauner. Ein Verbrecher. Verstehst du, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber wenn der Herr dein Herz vorbereitet hat und ihr Herz und ihm sein Herz vorbereitet, dann brauchst du gar nicht mehr viel reden. Dann gibt es dich, da stimmt die Chemie, dann stimmt die Verbindung und dann läuft alles von selbst. Da ist kein Stress. Aber wir machen Stress, wenn der Boden nicht vorbereitet ist. Das Herz nicht vorbereitet ist. Deshalb ist es so wichtig, bevor du auf jemanden zugehst und sagst, bitte vergib mir, der Herr muss zuerst mal mit dir geredet haben. Du musst ein Betel gehabt haben. Deine Gottesstunde gehabt haben. Audienz beim Herrn. Und dann erst, wenn du Gott begegnet bist, wird auch der Esau Gott begegnen. Und dann kommt er und der Esau wird merken, du, das ist nicht mehr mein Jakob. Das ist ja ganz was anderes. Der Jakob ist jetzt wie verwandelt. Der Jakob hinkt. Mit ihm ist was passiert, persönlich, innen drin. Mit ihm ist innen drin was passiert. Wir wollen Erfahrungen machen. Und wenn wir nicht unter der Gnade Gottes sind, den Herrn nicht geschaut haben, wir werden scheitern, nochmals scheitern und abermals scheitern und werden dann falsche Wege einschlagen oder werden Fehlschläge erleben. Aber wenn der Herr uns zubereitet hat, oh Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Echte, wahre Erfahrungen macht man nicht, wenn es einem gut geht, sondern wenn man es ganz schlecht geht. Wenn man sagt, Herr, ich kann nicht mehr, ich lege die Sache dir hin. Herr, ich schaffe es nicht. Dann machst du erst gute Erfahrungen. Wenn du dich aufgibst, und Jakob hat sich aufgegeben, eine Gruppe auf der Seite, auf der andere, auf der Seite, und ich gehe allein zum Herrn. Weißt du, du machst deine Gotteserfahrung, wenn du allein zum Herrn gehst. Wenn du nicht deine Frau, deine Kinder, dein Mann oder dein Priester, dein Pfarrer nimmst. Nein, du gehst allein zum Herrn. Und Jakob verbrachte eine ganze Nacht vor Gott. Gotteserfahrung macht man, wenn man eine ganze Nacht vor Gott verbringt. Diese merkwürdige Nacht, da heißt es einmal, als Jakob von zu Hause floh und er war dort in Bethel und lag unter diesem Stein und da heißt es, und die Sonne ging unter. Merkwürdiger Satz, manchmal sind es Kleinigkeiten, was in der Bibel drinstehen, und die Sonne ging unter. Und hier also die ganze Nacht wiederum in Bethel verbringt und mit Gott ringt und sagt, ich lass dich nicht, Mann, Gott segne mich jetzt. Da heißt es, und die Sonne ging auf. Die Sonne, die damals unterging, ging hier auf. Und jetzt konnte er wieder weitermachen. Gott gab ihm einen Neuanfang. Die Sonne ging wieder auf. Wir müssen lernen, um zu gewinnen, zuerst mal uns selbst aufzugeben, selbst zu verlieren. Selbst ein guter Verlierer, sein Herr, nimm alles. Ich kann nicht mehr. Ich kann die Geschichte mit Esau nicht mehr rückgängig machen. Da ist es zu viel passiert, zu viel Herzeleid ist da passiert. Und da arbeitet Gott dann nachher an beide Seiten. Fehler werden gemacht, damit was du daraus lernst. Weißt du, es gibt leichte Fehler, schwere Fehler, welche Fehler auch immer. Und man kann aus jedem Fehler lernen. Und Jakob hat gelernt. Alle Heiligen haben gelernt. Und dann heißt es beim Paulus einmal, wo es heißt, schwer wird, gegen diesen Stachelstein auszuschlagen. Herr, ich lass mir an deiner Gnade genügen. Ich lass mir an deiner Gnade genügen. Ich verkrampf mich nicht mehr. Herr, ändere das. Nein, ich bade das aus. Das, was ich mir eingebrockt habe, das löffle ich auch aus. Und wir müssen bereit sein, Dinge, die wir uns einbröckeln, auszulöffeln. Wir müssen lernen, das auszulöffeln. Die meisten, die möchten den anderen das auslöffeln lassen. Nein, die anderen sind schuld. Nein, ich bin schuld. An der ganzen Misere, an der ganzen Geschichte, ich bin schuld. Wir müssen lernen, uns unter unsere Schuld zu stellen. Und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Aus den Fehlern lernt man, man wird vorsichtiger, man wird ehrlicher zu sich selbst. Weißt du, je höher ein Mensch steht, desto schlimmer sind die Folgen seiner Fehler. Deshalb, wenn du Kind Gottes bist, du stehst ganz hoch. Und deshalb lerne aus deinen Fehlern und lerne das Gute herauszufinden. Es gibt viele Leute, die sind Gemeinde geschädigt. Und ich möchte auch hier Ja, ich bin keine 3 Wochen in Berlin, predige auf dem Breitscheidplatz und sage, ja, mit den Christen will ich nichts zu tun haben, ich bin gemeindegeschädigt. Ich habe diesen Syndrom und ich habe diesen Syndrom von dem Pastor und von dem Pastor. Lauter gemeindegeschädigte Leute. Weißt du, die Frage ist, wie geht man mit fremden Fehlern um? Du siehst bei dem einen Fehler, du siehst bei mir einen Fehler und jeder Mensch hat irgendwo einen Fehler. Verstehst? Und geschädigt und man hat diese Fehler nicht aufgearbeitet. Gemeindegeschädigt. Wenn man dann sieht, ja, der ist gefallen und der ist gefallen und der ist gefallen. Und Gott erlaubt, dass Könige und Priester fallen, dass sie versagen, damit du zu Gott aufschaust und nicht auch zu Menschen. Und deshalb sind die meisten Gemeinde geschädigt, weil sie auf den Pastor geschaut haben, weil sie auf die Geschwister geguckt haben, auf die Gemeinde geguckt haben. Vergiss es, auf den Moses geguckt haben, auf Aaron geguckt haben. Viele müssen aufgearbeitet werden. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Verstehst du? Vergib. Wir müssen aufhören, irgendwie die Fehler auszubaden. Da werden wir Gemeinde geschädigt. Da werden wir glaubensgeschädigt. Und die meisten sind krank und kaputt, weil sie nur zu viel auf die Leute geguckt haben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Dann machst du Erfahrung. Du, dann hast du mit dir selber so viel zu tun, dass du gar keine Zeit hast mehr für die. Fehler wachsen mit uns, so wie die Kerben in einem Baum, die wachsen mit uns, werden immer größer, je älter wir werden und fressen uns eines Tages womöglich sogar noch auf. Ohne Vergebung bleibt etwas in deinem Gedächtnis haften, also der. Weißt du, vielleicht hat dir irgendjemand was gesagt, irgendwas erzählt und das ist bei dir hängen geblieben. Vergib auch, wenn du Dinge gehört hast, die dich gar nichts angehen. Vergib. Sag, komm Herr, das ist alles Stroh gewesen, was sie da erzählt haben. Verdränge nichts, vergib. Und eines Tages wirst du aufarbeiten. Und wenn du es nicht vergibst, wird es in dir explodieren eines Tages. Denn du kannst es nicht mehr halten. Das ist wie eine Granate, eine gezündete Granate, die wird explodieren. Du musst so schnell wie möglich das Zeug aus den Händen geben, wegwerfen. Die Eindrücke, die du gehabt hast irgendwo, weißt du, da haben sich zwei gezankt und zwei gestritten. Also da gehe ich nicht mehr hin. Du wirst immer wieder erleben, Gemeinden, die sich verkrachen und sogar Brüder, Paulus und Barnabas haben sich verkracht und Markus und vieles andere. Weißt du, die Bibel ist so ehrlich und wahrhaftig und Gott zeigt, du schaut nicht auf die Fehler, was die da haben. Weißt du, du weißt gar nicht, wie Gott einen führt. Manchmal führt Gott auch durch die Fehler jemand. Jemand muss Fehler machen, damit sich zwei trennen und die gehen ganz bestimmte Wege wieder weiter. Und die Sache Gottes läuft weiter. Was soll's? Du musst Gott arbeiten lassen und Gott die Fehler aufarbeiten lassen in deinem Leben. Es gibt ein Gebet von David, nur zwei Worte, was er betet. Herr, entsündige mich. Entsündige mich. Entsündige mich. Es ist leicht, Fehler zu verdrängen, zu verharmlosen oder zu verniedlichen und so weiter. Weißt du, aber Herr, entsündige mich, dass was alles falsch gewesen ist, was falsch gelaufen ist, dass es nicht zur Sünde bei mir wird. Weißt du, Fehler machen wir, aber wenn wir sie nicht loslassen, ist genauso, ich falle hin und stehe nicht auf. Wir machen Fehler und wenn wir daran kleben bleiben, wird es zur Sünde. Wir werden bitter, bekommen Groll, entsündige mich. Hat das mit Entschuldigung zu tun? Weißt du, dass die Schuld abgetragen wird, man redet darüber und sagt, Herr, alles lege ich dir zu Füßen, mach du die Sache, wie du es haben willst. Weißt du, manchmal ist es sogar wichtig, dass wir alles auf den Tisch legen und sagen, so Herr, jetzt hier, das ist es, vergib mir, vergib denen und lass mich nicht mehr dran erinnern und dran denken. Und es ist ganz wichtig, deine Gedanken sollen sich auf den Herrn konzentrieren und nicht auf die Fehler und auch nicht auf die Fehler anderer Menschen. Es gibt so viele Perfektionisten, sie machen keine Fehler. Ich habe gestern von den Pharisäern gesprochen. Weißt du, die machen keine Fehler. Und die sind perfekt. Herr, ich danke dir. Ich danke dir. Dank nicht zu viel, Gott. Ich danke dir, dass ich nicht so bin und dass ich nicht so bin und dass ich nicht so bin. Das ist auch ein Fehler. Wenn du anfängst zu danken, Gott, ich danke dir, dass ich den Heiligen Geist habe. Und was ist mit den Nichtpfingstlern? Die kommen alle in die Hölle, hä? Nein. Weißt du, du musst aufhören, auf die anderen zu gucken. Herr, ich danke dir. Und dieser Zöllner da. Du sollst nur der Gnade Gottes danken, deinem Erbarmen. Weißt du, und lass Gott an dir arbeiten. Und versuche nicht Perfektionist zu sein. Und danke Gott, jetzt darf ich die Hände hochhalten. Weißt du, das ist kein großes Wunder. Herr, jetzt darf ich für die Mission was spenden. Das ist kein großes Wunder. Nein, tu das. Und wenn du nicht spendest, tust du auch was Gutes. Weißt du, versuche nicht irgendwie den Heiligen zu spielen. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Wir lernen durch Fehler, durch Fallen, durch Stolpern, durch Missgeschicke. Und Gott erlaubt es, dass wir irgendwann mal das Thema verfehlen in unserem Leben. Und dann sagt er, jetzt musst du das so und so machen. Begangene Fehler soll man zugeben. Man soll einfach sagen, ja Herr, ich habe es nicht gewusst, habe es nicht verstanden, habe nicht aufgepasst. Man entschuldigt sich und man geht weiter. Und man hängt nicht an dem Fehler. Geschwister, eine große Tragödie in der Seele, was ich immer wieder erlebe. Also ich kann das nicht vergessen, dass es mir sowas passieren musste. Mir, ausgerechnet mir. Und Gott erlaubt es, dass dir schreckliche Dinge passieren. Strauchen, Fallen und so weiter. Und Stolpern sind keine Fehler. Du hast es nicht gewusst, das ist nur ein Ausrutscher. Und dann musst du es wieder aufraffen und weitergehen. Dinge, die du aus Versehen getan hast, also nicht bewusst und nicht gewollt und nicht gegen Gott gerichtet, das sind Fehler. Du hast nicht gewusst, deine Gedankenlosigkeit. Also, du hast nicht genug Bibelwissen gehabt, du hast zu wenig in der Bibel gelesen, zu wenig den Herrn gefragt. Du bist losgefahren und dann hast du dich gewundert, dass du in der Sackgasse dann endest. Das sind Fehler. Weißt du, und dann bittest Gott um Vergebung und er vergibt und heilt deine Gebrechen. Aber Gott warnt dich. Und wenn du nicht aufpasst, wird es zur Sünde. Kein, die Sünde liegt vor der Tür. Du kannst nichts dagegen tun, dass die Sünde vor der Tür liegt. Aber du herrsche darüber. Du herrsche darüber. Bei der Sünde weiß man immer vorher, was man falsch macht. Judas hat sich vorgenommen, Jesus zu verraten. Er ist extra hingegangen. Er ist nicht gefallen. Petrus ist gefallen. Aber Judas ist ganz bewusst hingegangen. Und Sünde ist eine bewusste Handlung. Du bist dreimal gewarnt. Judas ist von Jesus gewarnt worden. Wer mit mir im Bech im taucht hier ein bisschen und so weiter, der wird mich verraten. Der wusste ganz genau. Und Jesus sagt, was du tust, tu er bald. Also er hat ganz genau gewusst, was er macht, ist nicht in Ordnung. Aber Petrus, der hat genau das Gegenteil gedacht. Und dann ist es passiert. Fehler ist nicht nur sie versprechen oder was falsch sagen, was falsch tun ist. Es ist, ja, du hast nicht gewusst, bist nicht besser informiert gewesen, und so war das, hast du gesagt, und hast gemerkt, du, das war nicht so, dann korrigierst du die Sache. Weißt du, man tut was aus Not heraus, aus Verzweiflung. Auch Notlügen. Weißt du, du hast gelogen. Und Notlügen sind Notlügen, die bleiben. Lüge bleibt Lüge, egal was du da gesagt hast. Aber du hast aus der Not heraus gelogen. Aus Verlegenheit oder was auch immer ist, unter Druck, ist ein Fehler, okay. Aber mit diesem Fehler gehst du Gott und sagst, Herr, das nächste Mal werde ich meine Zunge halten. Das nächste Mal werde ich nicht so leichtfertig reden. Es ist völlig okay, wenn wir Fehler machen, aber wir sollen nicht ständig Fehler machen. Ständig Notlügen. Weißt du, und sag ja, der Herr vergibt mir. Warum? Weißt du, Christen machen sich manchmal auch sehr leicht. Der Herr vergibt mir. Es ist, wir dürfen mit der Gnade Gottes nicht spielen. Aber wenn wir einen Fehler merken und begehen und so weiter, ist okay. Wir lernen aus den Fehlern. Wir sind Verlierer, wir lernen zu verlieren und dann, wir raffen uns wieder auf und sagen, Herr, halte mich das nächste Mal meine Zunge im Zaum. Gib mir Konzentration. Gib mir irgendwas anderes. Gib mir eine andere Ausrede, dass ich nicht lügen muss. Und lüget nicht, sagt die Bibel. Du weißt ja, dass Lügen Sünde ist. Wir sind nicht perfekt, aber der Herr macht uns perfekt. Und du, ist das die Wahrheit, was du da erzählst? Ist das wirklich wahr? Stimmt es so? Fehler lehren uns, führen uns zur Verbesserung. Wenn wir einen Fehler machen, wir machen eine Verbesserung. Nächstes Mal nicht. Bist noch lernbereit, lernfähig? Und dann ist es okay, dann kannst du diese Erfahrung machen. Jetzt, dann gehst du es durch und es ist vorbei. Aber wenn du dich nicht veränderst und verharrst in dem und so weiter, dann ist es nur noch eine fromme Illusion, deine Vorstellung und so weiter und sagst, ja, der Herr sieht es nicht, der Herr vergibt es und so weiter. Nein, du sollst aus deinen Fehlern lernen. Wir lernen, was das Leben betrifft, wie man lebt, wie man das Leben meistert, wie man mit dem Leben umgeht und so weiter. Man lernt, die Dinge zu gebrauchen. Und das ist schon Erfahrung. Guck mal, als ich klein war, sagt Paulus, habe ich wie ein Kind gedacht. Als ich erwachsen war, habe ich wie ein Erwachsener gedacht. Weißt du, man reift, man wächst in seinem Leben hinein. Gott pflanzt einen Garten, im Garten zwei Bäume, und er sagt, von einem darfst du, von den allen Bäumen darfst du essen, aber von den zwei nicht. Und du lernst du jetzt, kannst du dich beherrschen? Und das ist schon eine Erfahrung, die sich Selbstkontrolle, sich selbst zu beherrschen. Kannst du dich beherrschen? Kannst du auf Gottes Worte zu gehorchen? Und dann gehst du am Montag vorbei, ich kann mich beherrschen. Am Donnerstag gehst du vorbei, ich kann mich beherrschen. Am Freitag gehst du vorbei, ich kann mich beherrschen. Am Samstag, da hat der liebe Gott Sabbat und so weiter, ist nicht da. Und dann guckst du, da ist der Teufel da. Immer wenn Gott nicht da ist, ist der Teufel da. Und dann fällst du in der Versuchung, gut anzugucken, Eva. Guck mal, wir waren die ganze Woche wunderbar. Gott, weißt du, du hast versucht und du machst Erfahrungen mit deinen fünf Sinnen. Weißt du, mit den Augen. Und es ist keine Sünde, die Frucht anzugucken. Es war keine Sünde, die Frucht anzugucken. Die durften angucken, so viel sie wollten. Aber die Sünde entstand, indem die Eva sich nochmals umdrehte. Tatsächlich, die sieht gut aus und macht noch klug. Das ist schon, weißt du, wieder, du kommst immer näher der Versuchung. Sieht wunderbar aus. Ja. Wer weiß, keiner sieht es. Der liebe Gott hat Sabbat. Er ist in der Kirche. Und jetzt zupft sie und lass sie schmecken. Und das ist schon passiert. Und jetzt ist die Frage, weißt du, jetzt haben sie gesündigt, jetzt haben sie vor Gott Angst gehabt. Wie behandelt Gott Adam und Eva? Eine ganz interessante Sache, wie Gott diesen Fehler, die wollten ja nicht. Die wollten ja nicht. Die wollten ja Gott gehorchen. Aber wie behandelt Gott? Und sagt, ihr müsst rausgehen, damit, weißt du, Gott beschützt, dass sie sich nicht nochmals vergreifen am Baum der Erkenntnis. Es reicht schon, dass sie sich hier, oder am Baum des Lebens, es reicht schon, dass sie sich hier vergriffen haben. Und Gott beschützt sie, Gott schickt sie aus dem Garten raus und sagt, im Schweiße deines Angesichtes, Adam, du musst dein Feld bestellen und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, Eva. Und so weiter. Und du Schlange, du kriegst auf den Bauch. Die Schlange ist früher aufrecht gegangen, wie ein Reptil. Geh mal hinzu und guck mal die Schlange an. Die haben noch kleine Beinchen, noch irgendwo so Ableger, so Stumpen. Die Schlange ging aufrecht. Sie musste als Fluch auf den Bauch kriechen. Und die mussten raus. Und ein Engel mit dem feurigen Schwert bewachte das Paradies. Also Gott schützte. Und Gott hatte nicht verdammt, sondern Gott hat sogar eine Verheißung gegeben. Warum? Der Teufel, seine Sünde ist, wird nicht vergeben, für alle Ewigkeit nicht. Satan hat gegen Gott rebelliert, raus mit dir aus dem Himmel, raus aus der Herrlichkeit. Das war Sünde, weil er bewusst gegen Gott rebellierte. Aber Eva und Adam sind verführt worden. Und Fehler sind Verführung. Und Gott wollte ihnen helfen, aber jetzt musste er auf am anderen Weg ihnen helfen. Und muss diesen Fehler gerade bügeln. Du machst Erfahrungen. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du arbeiten. Jeder Fluch wird durch kann in den Segen umgewandelt werden, indem wir das aufnehmen, nicht rebellieren, ich bin verdammt. Nein, du bist nicht verdammt, du bist unter der Gnade Gottes. Und jetzt, wenn du das tust, was Gott gesagt hat, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Wenn Adam fleißig arbeitet, er wird den Fluch zum Segen machen. Und Eva, wenn die Kinder kriegt, wird den Fluch zum Segen machen. Und die Schlange, wenn die Erde frisst, wird den Fluch zum Segen machen. Das Tier wird auch noch gerettet werden. Jemand hat mich gefragt, werden auch Tiere gerettet? Wenn sie Gott gehorchen. Wenn sie Gott gehorchen. Fehler sind immer zur Verbesserung und nicht zur Verschlechterung da. Zur Veredelung des Menschen. Weißt du, da passieren Fehler im Test, da fällt was durch. Und jetzt sagen wir, hier muss man das Ding verbessern. Fehler sind zur Verbesserung da. Wir sollen keine Sünde nachtragen, keinen Fehler machen, dass wir nachtragen und nachdenken zu viel. Nein, wir vergeben. Und Vergebung ist auch eine großartige Erfahrung, wenn du den anderen vergeben kannst, wenn du auf den anderen wieder zugehen kannst, wenn die Beziehung wieder geheilt ist, du, dass wieder die Freunde sind. Und meistens aus deinen schlimmsten Feinden werden unter Umständen öfters und meistens gute Freunde, deine besten Helfer. Dann weißt du, auf den kann ich mich verlassen, der hat mir mal geschadet und so weiter, aber jetzt dient er mir. Wenn die Sache geheilt ist, da dient man wieder Gott. Also, wenn die Sache in Ordnung gebracht wurde, durch wen auch immer ist, ist es erstaunlich. Ismael und Isaak, bei der Beerdigung von Abraham waren beide Söhne, Ismael und Isaak, zugegen. Du musst vorstellen, weißt du, was die Väter nicht geschafft haben oder was die Mütter nicht geschafft haben, das bringen die Söhne nachher fertig. Die sind beide, die sind Brüder. Einen Vater, auch wenn sie andere Mütter haben, aber die stehen zusammen am Grab und da vergeben einander. Zuerst hat der Ismael den Isaak immer gepiesackt. Aber jetzt sind sie Brüder, sie stehen am Grab. Es ist ja ihr Vater. Gott hat die Geschichte geheilt. Und Gott kann Geschichte heilen. Soll also lernen zu vergeben, zu vergessen. Und das ist eine Erfahrung. Mein Ismael, mein Isaak. Und beide. Ismael hat 12 Söhne gehabt. Und nachher der Jakob hat auch 12 Söhne gehabt. Also Patriarch, bei dem Isaak hat es ein bisschen länger gedauert. Bis die besondere Offenbarung gegriffen hat. Wie heißt es in der Bibel? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der hat großes Herz und so weiter. Der trägt nichts nach. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Und trage einer den anderen und vergibt euch einander. Wenn jemand eine Klage hat gegen den anderen, so wird auch der Herr euch vergeben, so ihr auch vergibt. Ganz einfach. Wir sollen lernen, einfach großzügig sein in der Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Gnade. Wir müssen nur die Fehler einsehen und sagen, ja gut, na ja, was soll's. Aber viele Menschen sind so stolz, um Vergebung zu bitten und um Vergebung zu geben. Ja, mir hat man's angetan, wenn du wüsstest, was alles mir passiert ist. Weißt du, wir müssen lernen, durch diesen Prozess der Vergebung innerlich zu reifen. Innerlich zu reifen, Selbsterkenntnis zu bekommen. Ja, ich bin auch nicht besser wie der. Ich bin auch der gleiche Schlingel. Der gleiche, aus dem gleichen Holz geschnitzt. Solange du keine Fehler machst, gibt es auch keine Reaktion bei dir. Weißt du sagst, na was soll's? Und du weißt nicht, wo deine Grenzen sind. Du weißt nicht, was du schuldig bist. Solange du keinen Fehler machst, du weißt nicht, so wie Kinder, wie weit darf ich gehen? Aber du musst Fehler machen, damit Gott sagt, nein, nein, hier, langsam, bis hierher und nicht weiter. Du kennst deine Schwächen nicht und du kennst auch deine Stärken nicht, aber erst wenn du Fehler machst. Also wem viel vergeben ist, der liebt viel. Vergebung ist manchmal eine Bremse, dass du sagst, pssst, langsam. Also hier bin ich schon mal aus der Rolle gefallen, hier habe ich mal Fehler gemacht, hier habe ich mal mich selbst vergessen, hier habe ich mal über die Stränge gehauen. Mir wurde vergeben, also ich möchte nicht nochmals auf alle vier kriechen, den Gang nach Canossa machen. Weißt du, wenn Vergebung da ist, dann hör auf nachzutragen, nachzudenken. Hör auf mit den Selbstvorwürfen. Weißt du, der Teufel arbeitet immer wieder und sagt, weißt du noch? Der Teufel macht das, was der Heilige Geist im Guten macht, macht er im Schlechten. Er erinnert uns an unsere Fehler. Er ist ja der Ankläger der Brüder. Gott denkt nicht mehr an unsere Fehler. Er wirft unsere Sünden hinter sich und vergisst es. Der alle dir deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Und krönt dich mit Gnade und setzt dich wieder an dem Platz, wo du eigentlich immer sitzen solltest. Das sind Erfahrungen. Gott stellt uns wieder her. Jeremia 31, Vers 34. Ich will dir vergeben. Alle deine Schwächen, alle deine Fehler, alle deine Versagen. Alle deine Missetaten, ich will dir vergeben. Das ist eine ganze Menge, was der Herr uns vergibt. Und du, wenn du plötzlich weißt, mir ist alles vergeben, alles vergeben, alles vergeben. Hiob Kapitel 8, Vers 12. Ich will vergeben alle deine Fehler, sagt der Herr, und nicht mehr an deine Sünden denken. Ich will vergeben alle deine Fehler und deine Sünden. Auch wo du bewusst was getan hast. Weißt du, manches hast du bewusst getan. Du hast jemanden in die Pfanne gehauen, bewusst. Jemand zappeln lassen, bewusst. Jemand nicht zurückgegeben, bewusst. Und ich will dir alle Fehler und deine Sünden vergeben. Ich will nicht mehr daran denken, was da alles gewesen, was da alles passiert ist. Und du musst nicht mehr einfach das alles, ja, nachtragen und dich erinnern lassen und dir nochmals vorspielen lassen. Hast du es gehört? Weißt du, da gibt es Leute, die nehmen alles mit auf Band auf. Oder auf CD. Und dann spielen das alles nochmals vor. Hast du das gehört, was er gesagt hat? Arbeite an dir selbst. Dann machst du Erfahrungen. Wenn du anfängst, an dir selbst zu arbeiten, wenn du Dinge in deinem Leben selbst bereinigst, und ich sehr über Buße und so weiter, wenn ich hier sage, weißt du, dann fängst du irgendwo an, das Beste zu tun in deinem Leben, Gedanken, die dir nicht gefallen, auszusortieren, auszumisten, dann frag dich, lohnt sich das überhaupt, dass ich mich hier so auseinandersetze und streite und diskutiere und debattiere? Lohnt sich das alles? Jeder Fehler setzt uns zuerst mal eine Maske auf, aber wir müssen diese Maske runterreißen und sagen, guck mal, das ist die Wahrheit. Das ist der Fakt und an dem arbeite ich jetzt. Warum fällt es uns manchmal so schwer, sich der Wahrheit zu stellen und einfach zu sagen, ja, bitte, das ist so. Weil wir gewöhnt sind, immer zu vertuschen, zu überspielen. Lass uns wahrhaftig bleiben und wahrhaftig sein und lass uns an uns selber arbeiten, so wie Gott will, und Gottes Pläne in unserem Leben zu verwirklichen. Meine bösen Taten, sagt David, erkenne ich. Meine Sünden stehen vor meinen Augen. Meine bösen Taten erkenne ich. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und sieh, wie ich meine. Und wenn du irgendetwas merkst, Gott, in meinem Leben, was nicht stimmt, stell mich auf den richtigen Weg. Korrigiere mich. Und Gott will uns korrigieren. In der Musik, wie oft müssen wir ein Stück üben? Nur zwei, drei Takte. Üben und üben und nochmals üben. Und wir lernen es. Weißt du, und wir müssen lernen, die Fehler an der Wurzel zu packen, aufzuarbeiten. Warum passiert mir immer wieder der gleiche Fehler? Du frag dich, weißt du, das ist eine Erfahrung, wenn du an die Wurzel rangehst. Warum passiert mir, warum falle ich immer aus dem Häuschen raus? Oder warum ärgere ich mich? Weil oft sind wir verletzt worden irgendwo. Und da muss nur jemand kommen mit dem gleichen Spruch, mit der gleichen Aktion und auf der gleichen Art und Weise und einfach mal drücken. Und dann schreist du, aua! Weil wir hier verletzt worden sind. Wir müssen auch die Verletzungen aufarbeiten. Das ist eine Erfahrung, mir tut nichts mehr weh. Ich bin geheilt. Dann an unseren Motiven. Wenn wir gute, positive Erfahrungen haben möchten, müssen wir an unserem Motiv haben, warum will ich das? Warum soll das sein? Und so weiter. Und dann muss ich mich entscheiden, einen bestimmten Schritt. Ich muss bestimmte Dinge tun, weil ich weiß von innen her, Gott will das. Gott will das. Weißt du, wenn Leute zu dir kommen, du musst frei werden. Hör auf zu rauchen, hör auf zu saufen, hör auf zu fressen, hör auf das und so weiter. Weißt du, wenn die Leute kommen mit ihren lauter Gebote und Vorschriften, das ist beim Kommunismus so. Da musst du es nicht. Aber du machst eine Erfahrung, wenn du von dir sagst, mir reicht's. Du, wenn ich noch weiter fresse, explodiere ich noch. Oder saufe. Oder sonst noch was. Da ist meine Leber kaputt. Oder wenn ich rauche, meine Lunge kaputt. Oder Drogen nehme, ist das kaputt und so weiter. Ich sterbe, weißt du, es gibt zwei Gründe. Entweder du hast die Lust innen drin von Herzen, ich will, nicht ich muss. Du machst Erfahrungen nicht, wenn du musst, sondern wenn du willst. Und wenn du merkst, du, das reicht's, wenn ich jetzt noch so weitermache, sterbe. Wenn du den Tod vor Augen hast, und wenn du weißt, ich sterbe, wenn ich noch so weiter hure und noch so weiter lüge und noch so weiter, ich komme ins Gefängnis. Ich richte einen Schaden, was nicht mehr wieder gut zu machen ist. Und dann stopfst du von selber. Es gibt zwei Dinge, nicht wann du musst. Vergiss dieses Gesetz, mit Gesetz es wird kein Mensch selig. Allein durch das innere Ich darf nicht. Also ich habe Lust, frei zu werden. Oder wenn ich da weitermache, ich sterbe. Und wenn du den Tod vor Augen hast und bleich bist schon und der Doktor dir die Bilder zeigt, also was da alles passieren kann, Bein ab, das ab und das ab und so weiter, und diese Verstümmelung, dann sagst du, jetzt reicht's mir, jetzt muss ich aufhören. Dann machst du es von selbst. Und alles, was du von selbst machst, ist gemacht, und was du von selbst nicht machst, was du nur auf Kommando von anderen machst, ist verlogen. Und das sind Erfahrungen. Das sind Erfahrungen. Und dann die Gnade Gottes, du darfst immer von vorne anfangen. Das Leben ist eine Reifung. Und ich muss von mir aus, also ich muss aufhören. Ich muss aufhören damit. Und dann fangst du an, von der Gnade zu leben. Dann reift das in deinem Leben. Weißt du, manchmal, weißt du, das geht nicht so aufwärts, Bilderbuchkarriere, sondern es ist wie eine Spirale, das Leben. Immer wieder kommst du an bestimmten Punkten vorbei. Da war ich auch schon an der Kurve. Und so, das Leben ist wie eine Spirale. Das Lebensbuch. Und so weiter. Und dann merkst du beim Fortschreiten, ja, das habe ich schon überstanden. Das habe ich geschafft. Und das ist eine tolle Erfahrung. Und das sind die Meilensteine in meinem Leben. Das sind die Meilensteine. Und wenn du das erlebt hast, und du hast erlebt, wie Gott einen führt, wie Gott einen trägt, wie Gott einem beisteht, wie Gott einen ermutigt, was für ein Segen das ist. Weißt du, wenn du Gott irgendwo gehorchst, sich taufen zu lässt, das ist so eine, die Taufe ist so ein Segen. Jemand kam zu mir und sagt, ich möchte mich jeden Tag taufen lassen. weil es so schön ist. Ja. Oder erfüllt zu werden vom Heiligen Geist in der ersten Liebe, der ersten Flamme zu sein. Das ist so ein Segen. Und das hast du erlebt. Du warst dabei, als Gott aus dir eine neue Kreatur gemacht hat. Du kannst nicht einfach verloren gehen. Diese Erfahrungen sind Zementierungen in deinem Leben. Das ist Zement, das hält. Und deshalb denke ich, ich habe meinen Kindern gesagt, Kinder, ihr müsst den Heiligen Geist erleben, bevor ihr in die Pubertät kommt, bevor ihr in die Welt kommt. Und was sie erleben, bevor sie in die Pubertät kommen, das hält sie. Und das, so erlebe ich, da kann kommen, was nachher will, da kann die Welt kommen, da kann der Teufel kommen, da kann die Sünde kommen, die werden gehalten, weil sie Gott erlebt haben, noch bevor sie den Teufel erlebt haben. Die Kinder müssen Gott erleben, bevor sie den Teufel erleben. Die müssen ihre Gotteserfahrung haben, die müssen ihr Betel haben und die kommen immer wieder zurück. Mein eigener Schwager, der hat mit 13, 14 Jahren den Herrn erlebt, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann hat er sich mit 17 mit seinem Vater verkracht und ist dann zu See gefahren und von Eltern, Gott und so weiter nichts mehr hören wollen, aber der hat in seinem Herzen nie aufgegeben. Der hat ein Akkordeon gehabt, hat meiner Frau das Akkordeon gegeben. Heidi, wenn ich das Akkordeon mitnehme, werde ich für den Teufel spielen. Behalte es, bis ich wieder zurückkomme. Und sind Jahre vergangen, Jahrzehnte vergangen. Dann hat er seine Frau in Mainz vom Karneval geheiratet. Lieber Schatz, mein Herz ist kein Ankerplatz und so was weiß ich da. Und gleich zugebissen. Und so weiter. Und Gott ging dann schwere Wege. Weißt du, Gott lehrt Erfahrungen, Erfahrungen, dass man Gott erlebt. Und dann, weißt du, beim Mann ist das Auto so sein Alles, oder bei ihm war das in dem Fall, als er dann seinen schönen BMWs, seine Frau fährt, und seine Frau hat mit Alkoholproblemen gehabt, und dann schreibt sie hin, zum günstigen Preis verkauft auf der Straße den BMW. Und das war der Auslöser bei ihm, dass er sagt uns, so jetzt Frau, ich kenne das alte Leben, jetzt wollen wir ein neues Leben anfangen. Und plötzlich sitzen sie im Gottesdienst, die beiden mit zwei Kindern, und entscheiden sich für Jesus. Und dann erzähle ich meiner Schwiegermutter und sage, dein Sohn und seine Frau waren im Gottesdienst, ja, und die haben es aber nötig. Die haben es nötig. Viele haben nötig Errettung und Erlösung und wissen es nicht einmal. Die haben es nötig. Und die haben bis heute noch. Und die dienen euch. Ihr kennt ja Adelheid und so weiter. Die war ja schon öfters hier. Und so weiter. Die dienen Gott. Und weißt du, wer in der Sünde lebte, der eifert danach für Gott. Auf ihrem Campingplatz. Sie wollte auf ihrem Campingplatz getauft werden. Und dann stand die Adelheid auf der Bühne und hat Zeugnis gegeben, den ganzen Kumpanen und Campingfreunden, ich habe Jesus erlebt, ich war das und das und jetzt bin ich Kind Gottes. Und da, wo man gesündigt hat, hat sie Jesus bekannt. Nicht ihre Sünde, wussten die Leute alle schon, was das für Sünden waren. Aber Jesus bekennen. Weißt du, du bist erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ein wunderbares Lied. Kannst vielleicht im Weg singen. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Weißt du, das ist eine Erfahrung. Das kann niemand mehr nehmen. Alles nur Stroh. Weißt du, aber der liebe Gott hat sehr viel Stroh zum Heizen. Sehr viel Stroh zum Heizen. Wie macht man Erfahrungen? Weißt du, du musst manchmal bekennen. Und noch ein Punkt, was ich unbedingt sagen möchte, was wichtig ist, um Erfahrung zu machen. Bekenn Jesus Christus. So wie sie gemacht hat, auf dem Campingplatz, da wo sie gesündigt hat, hat ihren Freunden bekannt, ihren Saufbrüdern bekannt. Ich bin Kind Gottes geworden. Und das ist, was dich stark macht. Das ist, was deinen Glauben gründet. Wenn du Christus bekennst, meine Bibel sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen oder vor meinen Engeln bekennen. Du musst Jesus bekennen. Und also, wenn du ganz schwach bist, du musst nur deinen Mund aufmachen. Jesus. Sag Jesus, deinen Nachbarn, ich bin Kind Gottes. Deinen Feinden, sag, ich bin Kind Gottes. Bekenne deine Farbe. Und dann hast du weniger Schwierigkeiten. Ich werde nie vergessen, ich habe meine Stelle gewechselt, meine Arbeitsstelle, damals bei MAN. Und habe gedacht, weißt du, in der Kantine, ich muss entweder Gleichfarbe bekennen, oder ich bin ein Heuchler und muss dann immer so heimlich was tun und so weiter. Und dann habe ich am Tisch gebetet. Ich habe meine Hände gefaltet, Augen zugeschlossen und habe mein Tischgebet gesprochen. Jetzt komme ich an meinen Arbeitsplatz, hat er gesagt, Herr Matut, das wissen Sie, bei uns ist ein Frommer seit Neuestem. Der wusste gar nicht, dass ich dieser Fromme bin. Aber das ging bei 1000 Leuten. Alle haben es plötzlich gesagt, bei uns ist ein Frommer angekommen. Da brauchst du nicht mehr missionieren. Da wissen sie schon, bei uns ist ein Frommer angekommen. Bekenn deine Farbe. Und das, da habe ich gar keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Also dann konnte ich sagen, ja, ich bin auch so ein Frommer. Ich habe nicht gesagt, dass wer das, dieser Fromm ist. Der hat immer noch nicht rausgekriegt. Aber das steht daneben. Bei uns ist ein Frommer angekommen. Weißt du, Farbe bekennen. Und du machst Erfahrungen. Und du machst dann entweder gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen. Bei meisten, wenn du Jesus bekennst, gehen entweder Jalousien runter oder rauf. Dass die Leute freuen und sagen, oh, es ist nett, dass wir hier Christen in der Nachbarschaft haben. Oder dass du auf dem Weg jemanden triffst, der auch an Jesus glaubt. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich jemanden sehe mit einem Fisch hinten oder vorne. Weißt du, dann versuche ich zu überholen und zu gucken, wer ist das? Wer ist das? Und manchmal treffe ich bekannte Gesichter. Man kennt ja zwischendurch Leute in der Stadt. Und man freut sich, wenn man Brüder und Schwestern trifft, auch wenn sie auf einem ganz anderen Verein sind. Und wenn sie auch sogar ein ganz fremdes Gebetsbuch haben. Weißt du, man freut sich über Menschen, die Gottesfurcht haben. Ich liebe all die Menschen, die Gottesfurcht haben. Mich interessieren nicht. Und sage, das ist ein wunderbares Erlebnis, eine Erfahrung. Da sitzt du irgendwo und da siehst du, die beten. Und es ist mal in Rumänien passiert, wir waren in einem Missionstreffen, mehrere Brüder zusammen, und die Rumänen waren damals ein bisschen extrem, diese Pfingstler-Brüder, und die stehen beim Beten auf im Restaurant und heben die Hände hoch und beten. Du, und wir haben gegessen, und plötzlich geht einer nach vorne, so ein dicker Geschäftsmann, und sagt, das, was die alle gegessen haben, das bezahle ich. Und das war so ein tolles Erlebnis, dass plötzlich jemand zum Chef geht und dann wollen wir bezahlen. Nein, euer Essen ist bezahlt. Der Geschäftsmann hat bezahlt. Aber du siehst, du setzt Zeichen. Wenn wir Erfahrungen Gottes haben möchten, wir müssen Zeichen setzen. Hände hoch bei Beten in der Kantine. Oder im Restaurant. Sich nicht schämen. Wer sich nicht schämt, der wird beschämt. Der wird beschämt, die kommen hin, und wir hätten noch viel mehr gegessen, wenn wir das gewusst hätten. Wenn der wird bezahlt. In aller Liebe. Du machst Erfahrungen. Und ich möchte dir Mut machen, Erfahrungen. Ich habe die tollsten Erfahrungen gemacht beim Bibelschmuggeln. Weißt du, ich habe etwas getan, Wort Gottes hinaufzutragen in verschiedenen Länder. Und du machst Erfahrungen, wie Gott einen beschützt, wie Gott einen durchbringt. Wie Gott blind macht die Leute. Du machst Erfahrungen. Aber wenn du nichts tust, machst du auch keine Erfahrungen. Deshalb, ich möchte Mut machen, lass Gott arbeiten und tu was. Und auch kleine Dinge. Du wirst Großes erleben beim Dienen, wenn du nur dienst. Irgendjemand was Gutes tust, Becher kalten Wassers rüberreichst, du wirst gesegnet. Ich mache dir Mut, Erfahrungen zu machen. Aber wenn du nichts tust, nur die Hände faltest und den ganzen Tag betest und singst, nur für dich, du wirst nichts erleben, wenn du nur an dich denkst. Du wirst gesegnet, wenn du an andere denkst. Amen. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott bitten, viele Erfahrungen zu machen, frei zu sein von uns selbst, von unserem Ego, einfach Gott dienen, Tag und Nacht, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken und dem Herrn dienen, einfach für Gott arbeiten, nicht fragen, was kriege ich, sondern Gott wird uns schon richtig belohnen und entlohnen. Vater, wir segnen all die Menschen, die dein Wort gehört haben heute, und wir segnen all die, die dein Wort verstanden haben und dein Wort dann zur Tat werden lassen. Herr Jesus, wir glauben nicht nur vom Verstand her, sondern wir wollen auch mit Händen und Füßen die Dinge in die Tat werden lassen. Herz in Realität bringen und auferwecken zum Leben, zum neuen Leben. Der Glaube wird im Alltag gelebt und erlebt. Halleluja. Die Wunder werden im Alltag erlebt. Zu Hause, am Kühlschrank, im Herd, zu Hause, im Büro oder wo auch immer. Die Herrlichkeit Gottes kommt da, wo wir einfach in deinem Namen etwas bewegen, etwas tun, unseren Mund aufmachen, Zeichen setzen. Und du hast gesagt, die da glauben, denen werden Zeichen geschehen. Herr, die werden Zeichen finden und die werden Zeichen setzen. Herr, ich danke dir, dass wir solche Markierungen, Wegmarkierungen haben. Das sind alles Erfahrungen und Erfahrungswerte. Und da müssen wir, wenn wir zurückfallen möchten, Herr Jesus, in der Endzeit wird sehr viel Abfall geben. Die Menschen werden nur einfach Theorie haben und keine Substanz und keine einen festen Glauben. Herr, schenk uns festen Glauben, unerschütterlichen Glauben, bewährten Glauben. Halleluja, Halleluja. Ich segne alle Kinder Gottes, die ehrlich meinen, die ehrlich wollen, die ehrlich den Herrn suchen von ganzem Herzen. Lass sie durchbrechen zu der vollen Wahrheit. Halleluja. Amen.